Hier ist 454 Mülheim, der Podcast mit interessantem, informativem und Geschichten von der Stadt am Fluss.
Das ist jetzt die erste Kooperation zwischen der Zeitzeugenbörse Mülheim und dem Podcast 454 Mülheim. Diesmal geht es, wie Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier es formulierte, um einen der Schicksalstage der deutschen Geschichte, den 9. November 1938, die Reichspogromnacht. Oder, wenn ich an Wolfgang Niedecken und Bapp denke, die Kristallnacht. Brigitte Reuß und Manfred Sabelberg von den Zeitzeugen haben eine tolle Auswahl getroffen. Mein besonderer Dank gilt aber Frau Timm, Herrn Heckmann und Herrn Rübenkamp, die beeindruckende Zeitzeugnisse für uns alle formulierten. So werden Daten der Geschichte für jeden nachvollziehbar. Und jetzt viel Spaß beim Zuhören. Meine Geschichte. Eine Kooperation zwischen der Mülheimer Zeitzeugenbörse und 454 Mülheim, der Podcast.
Die Reichspogromnacht vom 9. auf den 10. November 1938. Wir wissen heute alle um die Bedeutung dieses zweitägigen Pogroms in unserer fürchterlichen Geschichte, wo auf Geheiß der nationalsozialistischen Führungsriege jüdische Einrichtungen, Läden, Wohnungen verwüstet, geplündert und zerstört und weit über 1000 Synagogen und Gebetshäuser in Brand gesetzt, jüdische Friedhöfe geschändet und Juden ermordet wurden. Der Grund war nichtig. Das barbarische Treiben, lächerlicherweise als Volkszorn betitelt, wurde als spontane Reaktion auf den Tod eines deutschen Diplomaten in Paris legitimiert. Ermordet von dem 17-jährigen, in Paris lebenden polnischen Juden, der von dem Martyrium seiner Eltern und seiner Angehörigen gehört hatte. Die Nazis machten aus dieser Verzweiflungstat die Verschwörung des Weltjudentums. Hintergrund ist folgender. Zum 30. Oktober 1938 sollten polnischen Staatsangehörigen, die länger als 5 Jahre im Ausland lebten, die Staatsangehörigkeit entzogen werden. Die Nazi-Regierung befürchtete deswegen, dass, Anführungszeichen, uns im Wege der Ausbürgerung ein Klumpen von 40.000 bis 50.000 staatenlosen ehemaligen polnischen Juden in den Schoß fiele. Anführungszeichen. Deswegen werden in einer Nacht- und Nebelaktion kurz vor Stichtag 17.000 Juden mit polnischer Staatsangehörigkeit ins Niemandsland zwischen Polen und Deutschland abgeschoben. Und seine Familie, also von dem 17-Jährigen, gehörte auch zu den Juden, deren Staatsangehörigkeit umstritten war. Die Vertriebenen durften nicht mehr als 10 Reichsmark mitnehmen. Ihr Gepäck mussten sie an der Grenze zurücklassen. Die überforderten polnischen Behörden hielten die so Vertriebenen zunächst in Viehwaggons, Kasernen oder Ställe fest. Die Juden, die nirgendwo untergekommen werden konnten, wurden später interniert. Am 9. und 10. November 1938 wurden 30.000 Juden in die Konzentrationslager Dachau, Buchenwald und Sachsenhausen gebracht. Für die Wiederherstellung der zerstörten Geschäfte und so weiter mussten die Juden selbst aufkommen. Nicht wenige Deutsche bereicherten sich bei den Plünderungen bzw. verschafften sich Vorteile, zum Beispiel an einer besseren Wohnung oder deren Einrichtung. Zudem wurde den jüdischen Gemeinden eine Buße auferlegt in Höhe von 1 Milliarde Reichsmark. Den Versicherungen wurden die Übernahme der Schäden verboten. Die Reichspogromnacht war Auftakt für die systematische Vernichtung der europäischen Juden. Die Entrechtungen der Juden begann ja bereits kurz nach der Machtergreifung Hitlers. In über 200 Verordnungen und Gesetzen gipfelten die erlassenen Rassegesetze in der systematischen Deportation von 6 Millionen Juden aus ganz Europa in die Konzentrationslager, in industrialisierten Vernichtungsstätten, wohin auch Kranke, Kommunisten, Sozialdemokraten, Sinti und Roma, Homosexuelle, Zeugen Jehovas und andere mehr transportiert wurden. Endlösung nannten die Nazis diese Gaskammern fabrikmäßige Ermordung. Ein grauenhafter Euphemismus. Woran sich unsere Zeugzeugen, damals vielleicht 5 oder 11 Jahre alt, erinnern können, was sie von den Gesprächen der Eltern und Erwachsenen mitbekommen haben, was sie vielleicht über die Deportation wussten, das werden wir Ihnen auf diesem Podcast vortragen. Es ergeben sich immer Fragen, denen sich unsere Zeitzeugen stellen. Wie haben die damaligen Kinder das Geschehen erklärt bekommen? Waren die eigenen Vorfahren vielleicht auch Mitläufer? Die Vergangenheit hat eben Folgen für die nachfolgenden Generationen, seelische und auch politische.
Mein Name ist Horst Heckmann, bin geboren 1928 im Januar, also bald 90 Jahre, so ein Heißen, der damaligen Zechwische. Zum besseren Verständnis der Situation erlauben Sie mir auch etwas über mein Elternhaus zu sagen. Und zwar absolvierte mein Vater eine 3-jährige Lehre als Dreher, machte den Ersten Weltkrieg mit, wurde verwundet und schloss sich nach dem Ersten Weltkrieg den Syndikalisten an. Das war eine ziemlich linksgerichtete Gewerkschaftsgruppierung und er zählte dann zu den 5 Millionen Arbeitslosen, die der Erste Weltkrieg hinterlassen hatte. Meine Mutter stammte aus Holthausen, war Küchenhilfe, aber das Interessante, sie gehörte der bekennenden Kirche an. Das waren Vertreter, die nach Luther die Bibel noch als Grundlage betrachteten. Und im Gegensatz dazu waren die deutschen Christen tätig, die das Gedankengut der Nationalsozialisten verwirklichen wollten. Das war natürlich damals eine Zwiespalt, in dem ich aufwuchs. Den ersten Kontakt mit dem NS-System ergab sich direkt nach der Machtübernahme. Ich hatte am 31. Januar Geburtstag und am 30. war die Machtübernahme. Und da marschierte ein Fackelzug von der Kempchenstraße hoch zum Bismarckturm. Ich weilte zu der Zeit bei meiner Tante auf dem Dudel und wir sind dann mit dem Cousin und Cousine, das war ein Riesenbetrieb, auf der Troststraßenschule dann in die Menschenmenge mit hineingerissen. Man hörte schon von weitem Marschmusik, teilweise übertönt von den Gesängen der Männer in braunen Uniformen. Die Sohlen der Schaffstiefeln waren mit Nägeln beschlagen und verursachten auf dem Kopfsteinpflaster den unverkennbaren Gleichschrittsrhythmus. Sie hielten in der linken Hand die Pechfackeln und schulterten mit der anderen die Hakenkreuzfahnen bzw. Standarten und unter Dauer Gebrülle und Heilrufe auf den Führer marschierten sie dann hin. Für uns war das natürlich ein großes Spektakel, wenn auch ein zweifelhaftes Vergnügen. Ansonsten lebte man bis zum zweiten Schuljahr sorglos aus der Kindersicht ganz normal. Man kam von der großen Politik nichts mit und hatte wahrscheinlich auch nicht wirklich alles verstanden. Interessant waren lediglich, dass häufig Fahnen mit Hakenkreuzen aus den Fenstern hingen und Männer in schwarzen und braunen Uniformen gekleidet waren. Das änderte sich, als ich 1935 in das zweite Volksschuljahr an der Leinbaden bzw. Bruchstraße unseren Rektor ebenfalls in brauner SA-Uniform zu Gesicht bekam. Der erteilte nämlich Religionsunterricht im Sinne der deutschen Christen, mit dem Ziel, schon in frühen Jahren kindergerecht Hass gegen die Juden zu erzeugen. so bedient er sich der Darstellung, dass Jesus von den Juden ja ans Kreuz geschlagen wurde und deshalb schon seit vielen Hunderten von Jahren von allen Menschen verachtet. Sie besäßen keinen Staat und zerstreuten sich über die ganze Welt. Niemand mochte sie. Man sagte ihnen nach, dass sie habgierig, verlogen, geizig seien und den Nichtjuden nach dem Leben trachteten. Auch heute würden noch Juden in Mülheim wohnen. Sie sind immer noch böse und bequem, körperlich zu arbeiten. Sie besitzen hauptsächlich Geschäfte, waren Ärzte, Rechtsanwälte und Geschäftsleute und betrügen die Leute, wo sie nur konnten. Zum Beispiel die bekannten jüdischen Kaufhäuser in Mülheim, die ich auch noch in Erinnerung hatte, hießen Tietz, Alsberg und Katz. Auf der Frage des Rechtsschutzes, kennt ihr diese Geschäfte? Natürlich, es gibt dort immer schönes Spielzeug zu sehen und Aufzüge und keine Treppensteigen. Versucht eure Mütter abzuhalten, dort und anderswo bei Juden zu kaufen. Das waren nur einige der plumpen Verlogenen, aber waren Beispiele, wie es in der Schule 1933 begann. Als ich meine Mutter darauf ansprach, war sie empört und offenbarte mir, dass mein Vater, der ja einen kleinen Kurswarenhandel betrieb, bei jüdischen Herstellern einkaufte. Ich kannte mehrere davon, wusste auch nicht, dass das Juden waren. Erst später lernte ich sie kennen. Nennen möchte ich den kleinen, etwas untersetzten Herrn Wolk, der mit seinem PKW Kurzwaren lieferte, mir sein Auto erklärte und mich öfters eine Runde mitfahren. Auch der freundliche ältere Herr auf der Kämpchenstraße war jüdischer Abstammung. Wenn mein Vater mit dem Fahrrad zum Einkaufen nach Onkel Jakob fuhr, wettete ich immer, mit meinem kleinen Fahrrad ihn begleiten zu dürfen. Denn die freundliche Frau hatte immer ein paar Süßigkeiten für mich parat. Als ich 1938 dem deutschen Jungvolk beigetreten war und die Mittelschule besuchte, denn das war zu der Zeit 10 Jahre alt, Schulwechsel und ins Jungvolk rein. Das war damals noch freiwillig, aber man muss sagen, die Jugend war begeistert von dem Programm, was man dort erfahren hat. Als ich also 38 ins Deutsche Jungvolk beigetreten war und die Mittelschule besuchte, wurde ich allerdings immer mehr mit dem antisemitischen Gedankengut konfrontiert. Sei es im Geschichtsunterricht oder bei Heimabenden in der AJ. Es breitete vieles ab, denn mir gelang der Spagat zwischen Jungschar, CVJM, dem ich immer noch angehörte, und der Hitlerjugend. Dann ereigneten sich an jedem Tage Dinge, die mein kindlicher Verstand nicht begreifen konnte, geschweige verarbeiten. Wir fuhren meistens mit dem Schülerwagen der Straßenbahnlinie 13 in die Stadt. Die Bahn hielt seinerzeit am Viktoriaplatz und wir schlenderten dann die Kaiserstraße hoch bis zur Mittelschule an der Adolfstraße, wo auch heute noch das katholische Krankenhaus steht. Unterwegs dorthin wurde in einer nicht einsehbaren Ecke am Altenhof manchmal noch die Hausaufgaben korrigiert oder, wenn notwendig, auch abgeschrieben. Heute, am 10. November 1938, war aber alles. Die Bahn fuhr nach wie vor vom Wingberg in die Eppingerer Straße, bog dann ab in die Durchbruchstraße, jetzt Schlossstraße, und hielt wie immer am Viktoriaplatz. Und wie der im Volksmund hieß, das war der Patzwerk. Da wehte uns beißender Rauch schon beim Aussteigen. Ein großes Gebäude stand in Flammen. Es war die Synagoge, die wir kürzlich heimlich besichtigt hatten, als die sonst immer verschwuchtige Tür einmal offen stand. Aus dem Gebäude schlugen durch die Fenster lodernde Flammen, schwarze Flocken tanzten um uns herum. Das Dach war bereits eingestürzt. Eine gaffende Menschenmenge stand murmelnd und staunend davor, diskutierten und mutmaßten, alles aber in gedämpfter Lautstärke. Anders die SA-Leute, die sich mit gröhlenden Rufen wie Juden raus, Judenpack, weg mit den Juden, alles übertönten. Vor dem Inferno stand zahlreiche Feuerwehren mit schwerem Gerät. Sie kämpften nicht die Flammen, sondern richteten Wasserstrahlen auf die derzeit angrenzende Sparkasse. Das war kein normaler Brand, denn man ließ die Flammen gewähren. Wir Kinder konnten zunächst nicht begreifen, was hier vorging, und sahen nur interessiert dem Treiben zu. Erst auf Befragen von Passanten erfuhren wir, dass angeblich heute die Abrechnung der deutschen Bevölkerung mit den Juden erfolgte, die, wie man behauptet, alle Verbrecher wären, nur Unheil über Deutschland brächten und vor einigen Tagen in Paris einen hohen deutschen Beamten ermordeten. Verstehen konnten wir das nicht, wenn in Zeitungen, aber auch in der Hitlerjugendschule alle Juden als minderwertige Rasse gebrandmarkt wurde. Ich zweifelte nach wie vor an der Richtigkeit dieser Einschätzung, denn auf die Juden, die ich durch meine Eltern kennengelernt hatte, traf das auf keinen Fall zu. Zur gleichen Zeit hörte man unmittelbar in der Nähe des Viktoriaplatzes laute Schreie und heftiges Stimmengewirr. Wir vergaßen das in die Schule gehen und folgten den Tumulten. Auf dem Löhberg spielten sich entsetzliche Szenen ab. Aus dem Hause der damaligen Metzgerei Korthäuser, später Pieper, waren SA-Leute dabei, sämtliches Mobiliar aus dem zweiten und dritten Stock durch das Fenster ohne Rücksicht auf Verluste auf die Straße zu schmeißen. Als Krönung brachten die SA ein zerhacktes Klavier unter großem Kraftaufwand auf gleichem Wege zu Fall, das beim Aufschlagen schreckliche disharmonische Klänge abgab. Eine Frau, wahrscheinlich die Mieter oder Besitzerin, die schreiend auf die Straße stürzte, wurde von den braunen Uniformierten an den Haaren wieder ins Haus gezerrt. Bei diesen Aktionen war nur ein unterdrücktes Murmeln und Murren hörbar. Einzugreifen wagte niemand. Einige Häuser weiter lagen große Schaufensterscheiben des Warenhauses Tietz, zertrümmert auf der Straße, die Auslagen dem Plündern freigegeben. In der ganzen Stadt waren Hausfronten, in denen Juden wohnten, mit den bekannten Nazi-Parolen verschmiert und die Scheiben zerschlagen. Wie schon vorhin erwähnt, wurde der mit Glasscheiben übersäten Straßpflaster die Aktion von den Nazis Kristallnacht genannt. Als wir mit viel Verspätung die Schule erreichten, war die Klasse immer noch nicht vollzählig. Der Englischunterricht fiel aus, der Lehrer wurde mit Fragen überschüttet. Er versuchte, die Gewalttaten zu rechtfertigen, was ihm jedoch nicht ganz gelang. Meine Frage, gibt es denn auch gute Juden, brachten ihn hoffentlich und offensichtlich in Verlegenheit. Ich habe aber vorsichtshalber vermieden zu sagen, dass ich im Gegensatz zu ihm wahrscheinlich solche kenne. Wieder zu Hause wurde von den Eltern meine Zugehörigkeit zur Hitlerjugend, sprich Jungvolk, nach den unsäglichen Ereignissen endgültig auf den Prüfstand gestellt.
Ich heiße Eva Timm, ich bin 91 Jahre alt. Es ist ein ganz schön langes Leben. Es ist unendlich viel geschehen. Die Welt hat sich total verändert. Vieles habe ich vergessen. Manches ist unscharf in der Erinnerung und vieles habe ich glasklar. Ich bin in Berlin geboren und in Charlottenburg, einem gutbürgerlichen Viertel, aufgewachsen. Erinnern kann ich mich bis etwa Anfang der 30er Jahre, Familienfeste, Weihnachten etc., was für Kinder so wichtig ist. Sehr präsent ist mir ein Fackelzug. Es war der 30. Januar 1933. Damals hat der Reichspräsident Paul von Hindenburg Hitler zum Reichskanzler ernannt. Er war ja der Gründer des von ihm sogenannten tausendjährigen Reiches, was ja immerhin 12 Jahre Bestand hat. Meine Mutter hat mir später erzählt, mein Vater hat gesagt, die braunen Henker kommen, womit er auf entsetzliche Weise recht hat. Ostern 1933 wurde ich eingeschult. Wir waren 42 Mädchen, darunter 4 Jüdinnen und 2 Halbjüdinnen. Im Bekanntenkreis meiner Eltern und Großeltern waren natürlich auch jüdische Familien. Irgendwie waren Juden kein Thema zuerst. Doch dann fing der Stürmer, die Hitlerpostille, damit an, die Juden auf widerliche Art und Weise zu diffamieren und gegen sie zu hetzen. Auf einmal stand an vielen Geschäften das Wort Jude und man wurde aufgefordert, dort nicht zu kaufen. Viele Berliner hielten sich nicht daran, denn schließlich waren ja nicht alle Nazis. 1937 kam ich aufs Lyzeum, auch die vier Jüdinnen. Eines Tages kamen sie nicht mehr in die Schule. Damals fragte man mich, warum. Aus heutiger Sicht unerklärlich. Man wusste von Deportationen und Konzentrationslagern, aber nichts von dem Ausmaß dieser Vernichtungsmaschine. Es war der 9. November 1938. Wieder einmal ein 9. November. Geschichtsdaten wiederholen. Den Satz meiner Mutter: Ich nehme meine Kinder an die Hand. Sie sollen sehen, was für eine Schande dieser Kerl über Deutschland gebracht hat, habe ich heute noch in den Ohren. Meine Mutter, mein Bruder und ich fuhren mit der Straßenbahn zum Bahnhof zu, liefen bis zur Gedächtniskirche und konnten schon von dort aus den roten Himmel hinter dem Wittenbergplatz sehen. Die Synagogen brachen. Wir gingen in die Townsendstraße, die Straße der schönen Geschäfte. Und schon bald sahen wir etwas Scheußliches. Ein Pelzgeschäft, die Scheiben zerschlagen, die Jacken und Mäntel auf dem Boden zertrampelt und voll Straßendreck und Scherben. Und hinten in der linken Ecke ein SA-Mann. Für mich als damals 12-jähriges Mädchen muss der Schock so groß gewesen sein. Von da an ist alles dunkel. Ich habe keine weitere Erinnerung mehr an diesen Abend. Man nannte das Geschehen vom 9. November damals Reichskristallnacht. Wie abgeschmackt. Kristall ist edel. Das Geschehen war bösartig und widerlich. Bis heute hat mich etwas aus meiner Kindheit nicht losgelassen. Wir wohnten in einem Eckhaus. Um die Ecke war ein kleines Zigarrengeschäft. Dort habe ich immer für meine Eltern Zigaretten gekauft. Sie hatten einen kleinen Jungen, Hansi. Er war ein paar Jahre jünger als ich. Er hüpfte mir oft entgegen, wenn ich aus der Schule kam. Damals spielten die Kinder ja noch auf der Straße. Wir unterhielten uns was und dann gingen wir auch wieder auseinander. Aber er war mein kleiner Freund. Eines Tages stand in großen Blockbuchstaben Erna Sarah Frost an dem Geschäft. Man wusste vorher eigentlich nicht, dass es ein jüdisches Geschäft war. Eines Tages, ich wollte wie immer Zigaretten kaufen, war das Schaufenster eingeschlagen. Die Einrichtung zertrümmert, Familie Frost war nicht mehr da. Wie oft habe ich in meinem Leben an meinen kleinen Hansi denken müssen? Hatte er es vielleicht doch überlebt? Vor einigen Monaten kam Herr van Geelen zu uns in die Zeitzeugenbörse und erzählte von den Stolpersteinen, die man zum Andenken an jüdische Mitbürger in die Straßen einlassen könnte. Er gab mir die Adresse von der Behörde in Berlin. Mein Hansi sollte einen Stolperstein von mir bekommen. Auf meine Anfrage bekam ich folgenden Brief. Liebe Frau Timm, haben Sie vielen Dank für Ihren sehr berührenden Brief. Ich habe mal in unserer Datenbank nachgesehen und kann Ihnen mitteilen, dass es sowohl für Hans als auch für seine Eltern und Georg Frost bereits Stolpersteine gibt. Die wurden im April 2013 in Berlin-Charlottenburg in der Witzlehmstraße verlegt. Ich lege diesem Schreiben Auszüge von unserer Homepage zur Familie Frost sowie Auszüge aus dem Gedenkbuch zur Verfolgung der Juden in Deutschland bei. Hans Frost, mein kleiner Hansi, war der Sohn von Georg und Erna Frost. Er wurde am 23. April 1931 in Berlin geboren, war also zum Zeitpunkt der Deportation 10 Jahre alt. Seit dem 15. November 1938 durften jüdische Kinder keine allgemeinen Schulen mehr besuchen. Ob er auf eine der noch vorhandenen jüdischen Schulen ging, wissen wir. Am 15. November 1941 mussten sich die Familie Frost in der 1914 eingeweihten Synagoge an der Lewetzowstraße 7 bis 8 in Berlin-Tiergarten melden, die als Sammellager missbraucht wurde für Juden, die in Ghettos und Lager nach Osten verschleppt werden sollten. Am 17. November 1941 wurden alle in eine Kolonne von 1006 Menschen eingereiht, die in der Nacht mit wenigen Habseligkeiten bepackt und scharf bewacht 7 Kilometer von der Lewetzowstraße durch Wohngebiete zum Bahnhof Berlin-Grunewald und dort in einen am Gleis 17 bereitstehenden Sonderzug getrieben wurden. 25 der Deportierten waren jünger als 10 Jahre. Dieser Zug sollte zunächst nach Riga in Lettland fahren, wurde aber kurzfristig nach Kovno in Litauen umgeleitet. Alle 1006 also auch die Kinder, wurden zunächst in einem in Kovno errichteten Ghetto zusammengepfercht und am 25. November zum Fort Knox der historischen Stadtbefestigung geführt. Allein an diesem Tag wurden 934 Jüdinnen und Juden, darunter 175 Kinder, erschossen. Insgesamt sind von Juli bis Dezember 1941 in Kovno 137.346 Menschen getötet worden. Die Leichen wurden in Massengräbern verscharrt und verbrannt. Und mein Freund war nur ein kleiner Junge. Vielen Dank.
Mein Name ist Horst Rübenkamp. In der Nacht vom 9. auf den 10. November 1938 wurden in Deutschland 1.400 Synagogen in Brand gesetzt und unzählige Geschäfte durch die SA zerstört, ihre Besitzer verhaftet. Das war die Reichskristallnacht. Da diese Aktion in aller Öffentlichkeit stattfand, konnte damals wohl niemand behaupten, nichts davon gewusst zu haben. Hunderte Tausend waren aktiv und Millionen sahen zu. Ich ging am Morgen des 10. November wie gewohnt zur Schule. Ich war fast 7 Jahre alt und besuchte die 2. Klasse. Mein Weg zur Schule führte mich über die Altendorfer Straße in Essen-West. Es war eine belebte Straße mit vielen Geschäften. Dass einige dieser Geschäfte von jüdischen Mitbürgern betrieben wurden, wusste in unserer Familie niemand. An jenem Morgen stand eine Menge Menschen auf der Straße vor einem größeren Textilkaufhaus mit dem Namen Blum und sah schweigend zu, wie uniformierte SA-Männer mit Gebrüll die Scheiben zerschlugen und aus der oberen Etage Unmengen von Bekleidung auf die Straße warfen. Die Polizei passte auf, dass niemand etwas mitnahm. Ich fragte einen vor mir stehenden Mann, was machen die da? Kann er nicht vergessen? Er sagte zu mir, mein Junge, das verstehst du nicht. Das sind Juden. Was waren denn Juden? Verstand das tatsächlich nicht. Meine Mutter hatte noch jahrelang einen kleinen Lebensmittelgeschäft angekauft, deren Sitze auch Juden waren, wie ich im Nachhinein erfuhr. Auch dieses Geschäft gab es nach dem 10. November nicht mehr. In der Schule angekommen wurde unter uns Kindern darüber gesprochen. Der eine hatte die brennende Synagoge gesehen, der andere hatte gesehen, wie der kleine Obstladen, in welchem seine Eltern immer eingekauft haben, zerstört wurde und die Inhaber des Geschäftes abgeführt wurden. Wir sprachen unserem Lehrer, wollten wissen, warum das da draußen geschieht. Er sagte nur, es sei alles rechts. Alles ist in Ordnung. Als wir lesen gelernt haben, konnte man an der Wand vieler Klassenzimmer den Satz lesen, die Juden sind unser Unglück. Das war erste Klasse, zweite Klasse, was steht oben? Warum sind die Juden unser Unglück? Später, als ich 10-jähriger Junge in die deutsche Jugend, ein Vorläufer der Hitlerjugend, eintrat, fanden wir in unseren Lesebüchern Hetzschrift über Juden. Wir Kinder glaubten natürlich alles, was unsere Vorgesetzten in der Partei und Hitlerjugend über die Juden verbreiteten. Bei einem Onkel von mir, der ein überzeugter Nazi war, bekam ich Einblick in eine Wochenzeitschrift mit dem Namen Der Stürmer. Diese war voll von Judenhetze von A bis Z und mit den schrecklichsten Bildern versehen. Der Herausgeber dieser Zeitschrift hieß übrigens Julius Streicher. Er war ein fanatischer Judenhasser. Das eigentliche Schlimme war, dass die meisten der Deutschen erst nach dem Krieg erfahren haben, was mit den Menschen geschehen war, die man ab 1933 in die Konzentrationslager geführt hatte. Denn der eigentliche Holocaust begann schon 1933 mit der Machtübernahme der Nationalsozialisten und gipfelte mit der Reichskristallnacht 1939. Was danach geschah, waren die unbeschreiblichen Gräueltaten in den Konzentrationslagern der Nazis, denen 6 Millionen Juden zum Opfer fielen. Man fragt sich heute, wie konnte das geschehen? Hat das niemand gewusst? Ich weiß, es gab hunderttausende Menschen, die damit befasst waren und aktiv daran teilgenommen haben. Es hat sich bis heute nicht allzu viel in der Welt geändert. Im Jahre 1947 fand in Nürnberg die Prozesse vor dem Alliierten Tribunal statt. Unter anderem auch dieser Julius Streicher. Er sagte zu seinem Ankläger, zitiere, Dr. Martin Luther säße heute sicher an meiner Stelle auf der Anklagebank, wenn das Buch von den Juden und ihren Lügen von der Anklagevertretung in Betracht gezogen würde. Das habe ich stutzig gemacht. Was hatte Luther damit zu tun? Nie gehört. Julius Streicher wurde trotzdem zum Tode verurteilt und durch den Strang hingerichtet. Seine Aussage hat mich trotzdem überrascht. Luther, der Reformator, der Volksheld, der die ganze Welt bewegt hatte, was hatte denn mit der Reichskristallnacht zu tun? Ich hatte bis dahin noch nie etwas in dieser Art von Luther gehört oder gelesen und wurde neugierig. Ich recherchierte im Internet und war leicht geschockt, was Luther außer seinen 95 Thesen noch geschrieben hat. Das Buch von den Juden und ihren Lügen kann man sich im Internet ansehen, lesen oder auch ausdrucken und sogar kaufen. Berüchtigt sind Luthers judenpolitische Empfehlungen an Obrigkeiten und Pfarrern des 16. Jahrhunderts, die er als Maßnahme einer scharfen Barmherzigkeit bezeichnete. Man soll ihre Synagogen anzünden und was nicht verbrennen will, mit Erde überhäufen, überschütten. Man soll auch ihre Häuser zerstören. Stattdessen mag man sie unter ein Dach oder einen Stall tun wie Zigeuner. 1543 Martin Luther. Auch Hitler war ein Verehrer Luthers. Er sagte schon 1923, Luther war ein großer Mann, ein Riese. Mit einem Ruck durchbrach er die Dämmerung, sah er den Juden, wie wir ihn erst heute zu sehen bekommen. Auch ich musste fast 86 Jahre alt werden, um zu begreifen, was damals geschah. Verstehen kann ich es immer noch nicht.